Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Egal, ob in diesem Jahr wochenlang Regen oder Starkregen fiel, egal, ob es für die jeweilige Jahreszeit zu kalt oder zu warm war, egal, ob wir in den letzten Wochen mit enormer Hitze zu kämpfen hatten, immer hieß es zur Erklärung, das ist der Klimawandel. Kein neues Phänomen, sondern eins, das uns seit langem beschäftigt. Und deshalb ist nun seit dem 1. Juli das Klimaanpassungsgesetz in Kraft, das unseren Gemeinden dabei helfen soll, mit den Herausforderungen des Klimawandels umzugehen. Welche Möglichkeiten sind mit diesem Gesetz verbunden? Wie können wir uns vor Wetterextremen schützen? Und was wurde schon alles auf den Weg gebracht? Unser Thema heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Jörg Knieling, Professor für Stadtplanung und Regionalentwicklung an der HafenCity-Universität Hamburg. Und zu Gast ist auch Dr. Harald Scheich, Abteilungsleiter Naturschutz und Umweltplanung im Umweltschutzamt der Stadt Freiburg im Breisgau. Schönen guten Morgen zusammen.
Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen aus Freiburg.
Natürlich gibt es keine Samstagsdiskussion ohne Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, wobei uns heute interessiert, welche Maßnahmen in Ihrer Stadt, in Ihrem Dorf, in Ihrem Viertel ergriffen werden, um sich dem Klimawandel anzupassen. Werden zum Beispiel Dächer begrünt oder Betonflächen entsiegelt? Wird beim Hausbau an den Klimaschutz gedacht? Und wie bringen Sie sich bei all dem ein? Sind Sie an solchen Initiativen beteiligt? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber schreiben Sie uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de und diskutieren Sie mit uns darüber, wie die Klimaanpassung gelingen kann. Herr Knieling, Sie waren vor 7 Jahren schon mal unser Gast. Wie oft hatte Hamburg seither mit Wetterextremen zu kämpfen?
Ja, erstmal enorm, wie schnell die Zeit vergeht, fast schon 7 Jahre her.
Ein Fingerschnips.
Genau. Ja, seitdem ist natürlich in einer Stadt wie Hamburg einiges passiert und man kann auch das Thema Wetterextreme dort immer wieder finden. Hamburg ist ja im Grunde genommen seit Jahrzehnten oder schon immer durch die Elbe und damit verbundene Sturmfluten von Extremsituationen quasi betroffen. Und das war natürlich auch in den letzten Jahren ein Thema und deswegen die Frage des Hochwasserschutzes immer wieder ein ganz zentrales Thema in Hamburg. Und hier hat es auch in den letzten Jahren neue Ansätze gegeben. In der HafenCity hat man Bauen, Wohnen vor den Deichen, also vor der 100% Sicherheit durch die Deiche, realisiert. Ein neuer Ansatz seit einigen Jahren jetzt schon, auch international hier quasi mit neuen Baumodellen, Stadtplanungsmodellen zu arbeiten. Dazu vielleicht später mehr. Mhm. Andere Themen, Hitze. Natürlich haben die Hitzewellen, die in den letzten Jahren in Deutschland zu beobachten waren, auch Hamburg berührt. Und in einer Stadt wie Hamburg hat man vielleicht lange Zeit gedacht, naja, mit der Elbe und Norddeutschland, da ist das Thema Hitze nicht so vorrangig. Aber in den stark verdichteten Stadtteilen, also die sehr dicht bebaut sind, die stark versiegelt sind, wurde dann auch deutlich, dass das Wohnen, das Leben dort in so einer längeren Hitzephase mit mehreren Tagen über 30 Grad tagsüber und nachts dann auch noch über 20 Grad doch sehr anstrengend sein kann und gerade auch beeinträchtigte Bevölkerungsgruppen, die gesundheitliche Probleme haben, dann wirklich für die gefährlich werden kann. Mhm. Und natürlich, was seit einiger Zeit uns, glaube ich, in Deutschland und auch in Hamburg beschäftigt, das ist das Thema Starkregen, weil der ist unkalkulierbar. Der kommt plötzlich irgendwo und hat auch in Hamburg an einigen Stellen für starke Schäden gesorgt, für Überflutungen. Für Überflutungen in U-Bahnen oder auch in Unterführungen. Dementsprechend wurden Autos weggespült und so weiter. Also das ist ein Thema, was auch in Hamburg vor Hamburg keinen Halt gemacht hat und deshalb auch eine große Herausforderung ist für die Stadt.
Also alles, was an Alster und Elbe liegt, ist natürlich immer besonders flutgefährdet. Gibt es für den Bereich jetzt HafenCity, da wo Ihre Uni ist und Philharmonie, eigentlich spezielle Schutzkonzepte, also die anders sind als andere Konzepte?
Ja, man hat dort als Konzept quasi zurückgegriffen auf das, was wir in der Nordsee schon seit vielen Jahrhunderten im Grunde genommen machen, dass man auf erhöhten Warften baut, also auf den Grund anhebt oder halt an einer Stelle baut, wo vom Hochwasser her Schutz besteht und in der HafenCity hat man entsprechend das Niveau erhöht durch Aufschüttungen. Zurzeit bei einem neuen Stadtteil, der gebaut wird, werden 8,50 Meter aufgeschüttet, sodass man davon ausgeht, dass man bei Meeresspiegelanstieg und Sturmfluten dann auch langfristig geschützt ist. Aber das ist immer ein kalkuliertes Risiko, was natürlich da ist und ein großer Aufwand, den man erreicht. Dafür kann man aber auf diesen Flächen bauen, die im Hafen bisher wirtschaftlich industriell genutzt wurden und nun zunehmend auch in die Wohnnutzung, Wohnungsbaunutzung überführt werden. Also so gesehen eine ganz interessante Strategie und auch, glaube ich, ganz erfolgreich.
Herr Scheich, Freiburg ist mit 1800 Sonnenstunden im Jahr wirklich sonnenverwöhnt, hat aber auch vermehrt mit Hitze und andererseits mit Starkregen zu tun. Wie war das Jahr bisher?
Ja, tatsächlich sind wir hier von der Sonne verwöhnt und haben auch öfter hohe Temperaturen. Das war schon während des Studiums so, dass viele neidisch auf die Wetterkarte geguckt haben. Freunde, die nicht in Freiburg waren und gerne nach Freiburg kommen wollen.
Und den Harald mal schnell besucht haben.
Genau, das Jahr war bisher untypisch insofern, dass wir nicht die großen Hitzeperioden bislang hatten, obwohl an sich die Temperatur trotzdem sehr hoch war. Aber wiederum typisch für die Zeit im Klimawandel. Der Herr Knieling hat es schon gesagt. Man kann sich insbesondere auf das Thema Starkregen, Niederschlagsereignisse, lokale Niederschlagsereignisse nicht so gut einstellen. Und tatsächlich haben wir viele davon erlebt. Jetzt Gott sei Dank nicht immer in dem Bereich wirklich Starkregenereignis mit dann entsprechenden Folgen. Schäden für die Infrastruktur bis hin zu auch Gefährdung der Bevölkerung, aber doch extreme Niederschläge, extrem frequente Niederschläge, Niederschläge in jeglicher Form. Das fand ich beeindruckend in diesem Jahr, von dem leichten Niesel bis zu ganz frequentem Regen, bis zu den dicken Tropfen, bis zu Hagel. In jeglicher Form war alles dabei. Und jetzt zuletzt kam auch das Thema Hitze hinzu, allerdings wesentlich weniger dauerhaft und intensiv wie jetzt in den letzten Jahren. In den letzten Jahren, muss man sagen, war dieses Klimasignal und diese Betroffenheit wirklich das intensivste. Und das ist auch, woran wir arbeiten im Rahmen der Klimawandelanpassung, die Hitze und natürlich die damit verbundene Trockenheit mit all ihren Auswirkungen. Und gleichzeitig sind wir mit unserer Lage einerseits gesegnet hier im Oberrhein, der sowieso ein Hotspot ist für die Auswirkungen des Klimawandels. Wir liegen zudem sehr schön, aber auch sehr nahe an den Höhen des Schwarzwalds mit einem Gradienten innerhalb des Stadtgebiets von über 1000 Höhenmetern mit den entsprechenden Gefährdungen auch so der lokalen kleineren Bäche und Fließgewässer. Und da ist es so, da muss man sagen, da treffen wir natürlich Vorsorgemaßnahmen. Da waren wir bisher aber auch einfach in der glücklichen Lage, dass uns noch kein ganz schweres Ereignis getroffen hat.
Über welche Vorsorgemaßnahmen Ihrer Abteilung Naturschutz und Umweltplanung zur Klimaanpassung konnte sich die Stadt Freiburg denn schon freuen?
Ja, erstmal muss man betonen, das Thema Klimawandelanpassung ist so interdisziplinär wie fast kein anderes in der Stadtverwaltung oder insgesamt auch in der Wissenschaft. Wir sind die Abteilung, die eben seit 2011 dieses Thema koordiniert, seit 2018 auch festgestellt, dass wir mit der damaligen Klimawandelanpassungsstrategie zwar gute Fortschritte gemacht haben, die da hieß, jede Dienststelle, jedes Amt macht alles Mögliche in allen Planungen, um dem Klimawandel zu begegnen. Aber wir haben gesehen, wir haben ein Defizit in der ämterübergreifenden Zusammenarbeit und gerade in dieser Interdisziplinarität, die das Thema erfordert. Deswegen konnten wir letztlich eine Stelle, inzwischen sind es zwei Stellen, eben besetzen mit sogenannten Klimawandel-Anpassungsmanagerinnen. Damals hatten wir uns ein bisschen für den Begriff belächelt, ein bisschen sperrig, aber de facto machen die genau das, diese verschiedenen Betroffenheiten, die verschiedenen Ämter in unserer Stadtverwaltung bestmöglich zu steuern und zu koordinieren. Das ist mal das eine. Und wenn man jetzt konkret darüber redet, was wir gemacht haben, ist eben nicht nur unsere Abteilung, sondern wir haben uns aufgestellt. Wir haben ein Klimawandelanpassungskonzept Hitze mit ganz vielen Maßnahmenempfehlungen, wo wir Hitze-Hotspots ausgewiesen haben, die wir kennen in der Stadt. Wir haben ganz neu ein Klimaanpassungskonzept Regenwasser, wo es genau um diese Gefahrenlage erkennen und letztlich mildern Starkregenereignisse geht, aber auch das Thema Schwammstadt, also wie halte ich das Wasser in der Stadt zurück und wie kann ich das Wasser dann auch später gebrauchen, uns darum kümmern. Das ist so die konzeptionelle, strategische Ebene. Da gäbe es noch viele weitere Konzepte zu benennen. Aktuell sind wir an der neuen Klimawandel-Anpassungsstrategie eben dran, mit all den 30 Akteuren in unserer Arbeitsgruppe dazu. Wenn es jetzt um konkrete Maßnahmen geht, ist Thema Starkregenvorsorge. Unser Garten- und Tiefbauamt hat neue Regenwasserrückhaltebecken, vor allem im Osten, geplant, gebaut und inzwischen am Laufen. Mhm. Wir haben ein Förderprogramm Gebäudegrün hoch 3 in der Stadt letztlich etabliert, entwickelt, wo wir uns um Dach- und Fassadenbegrünung und Entsiegelung kümmern und dazu beraten, fördern.
Hitze, Starkregen, Hochwasser. Wir erleben immer mehr Wetterextreme und längst geht es nicht mehr nur um Klimaschutz, sondern um die Frage, wie können wir uns an die Folgen des Klimawandels anpassen? Als Kommunen, als Unternehmen, als Hausbauer oder als Landwirte. Darüber reden wir heute bei Deutschlandfunk Kultur mit den Fachleuten Jörg Knieling aus Hamburg und Harald Scheich aus Freiburg. Herr Scheich, welche Auswirkungen haben Wetterextreme aufs Bauen?
Ja, also erstmal auf der übergeordneten Ebene ist es wichtig bei der Flächennutzungsplanung, wie das technisch heißt, also sprich, wo wird denn weiter so eine Stadt entwickelt, dass man da potenzielle Wetterextreme und den Klimawandel berücksichtigt. Stichwort Luftleitbahnen, Kaltluftleitbahnen. Gibt es bei uns viele Zentrale. Wir bekommen immer noch viel Kaltluft aus dem Schwarzwald, der sogenannte Höllentäler, der nachts eben die Stadt auch abkühlt. Und da gilt es eben darum, diese Bahnen möglichst zu erhalten, ein Stück weit auch aufzuwerten. Das andere Thema ist natürlich Starkregenvorsorge, sich damit zu beschäftigen. Und auch das Thema letztlich, wie leite ich Wasser ab in Neubaugebieten, aber auch wenn möglich im Bestand zu betrachten. Wir jetzt schon seit vielen Jahren ein Konzept zur nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung, einer dezentralen Versickerung. Also Sie können sich das so vorstellen, dass eben von Grundstücken, wo es ja immer noch versiegelte Anteile eben geben muss, ist ja klar, wenn Häuser, Plätze da entstehen, dann nicht abgeleitet wird in die Kanalisation, sondern abgeleitet wird in sehr nahe Regenwassersammelbecken, wo das ableiten, wo das Wasser abfließen kann und versickern kann, die auch gleichzeitig dann Elemente von einem Park, von einer Grünfläche sein können und auch multifunktional genutzt werden können. Gleichzeitig ist das Thema natürlich Bauen, Planung, Technik sehr wichtig. Thema Starkregen, natürlich auch sich zu kümmern, wie rüste ich so ein Gebäude aus, wie plane ich denn solche Gebäude, so dass sie resilient sind gegen diese möglichen Gefahren, die da kommen.
Und wie planen Sie dann solche Gebäude? Also in der Zeit entsteht ja in Freiburg ein neuer Stadtteil für 16.000 Menschen. Was wird da getan, um dieses Viertel dann nachhaltig und angepasst zu errichten?
Also erstmal ist es so, dass wir diese Dinge schon jetzt seit 2014, seit es diese erste Strategie gab in Freiburg, in die sogenannte Bauleitplanung einfließen lassen. Da geht es eben genau um das, was ich gerade erwähnt habe, die zentrale Versickerung, aber es geht auch um diese Themen, letztlich Gründächer, Fassadenbegrünung, Park- und Freiraumgestaltung. Und wenn Sie jetzt auf unseren neuen Stadtteil Dietenbach anspielen, der interessanterweise in einem Gebiet gebaut wird, was tatsächlich Überschwemmungsgebiet war, was aber letztlich so gestaltet wurde, dass letztlich jetzt keine Überschwemmungsgefahr mehr da ist, durch Hochwasserrückhaltebecken im Oberlauf und durch eine sogenannte Flutmulde, die wir dort planen und errichten mussten, dass das Wasser dieses kleineren Gewässers eben Raum hat. Dort wird der Stadtteil auch aufgeschüttet, um letztlich auch mit dem Thema Grundwasser und mit dem Thema Grundwasseranstiege temporär zurechtzukommen. Und dann wird extrem darauf geachtet, dass diese Luftleitbahnen eingehalten werden. Also der Stadtteil ist so ausgerichtet, dass die Belüftung bestmöglichst passiert. Mhm. Es sind große Grünflächen, die auch linear da drin sind, gestaltet. Es gibt diese Flutmulde des Dietenbachs. Und dann ist ganz wesentlich im Konzept das Thema Grundwasser. Gründach, am besten noch kombiniert mit PV, weil der Stadtteil soll auch klimaneutral werden, also mit Photovoltaik. Genau, mit Fassadenbegrünung, die auch eine große Rolle spielt und natürlich die Begrünung insgesamt, Straßenbäume etc.
Da würde ich gerne, Herr Knieling, da würde ich...
Eine Sache, die ich finde schon noch erwähnenswert ist, dass tatsächlich auch keine privaten Stellplätze dort mehr Raum finden, sondern sogenannte Quartiersgaragen errichtet werden, wo man Fahrzeuge abstellen muss und das wiederum Raum bietet für mehr Grün und Freiflächen.
Stichwort mehr Grün und Freiflächen, mehr Grün in den Städten. Herr Knieling, wie muss da was, wo gepflanzt werden, damit es auch wirkt? Und welche Bäume zum Beispiel?
Also bei der konkreten Auswahl der Bäume, da können wir vielleicht mal auf unsere Hörerrunde auch gerne nochmal setzen. Aber wichtig für das Bauen ist auf jeden Fall ein wohnungsnahes Grün. Mhm. Denn bei Hitzeereignissen, ich hatte das ja gesagt, sind vor allem Personen betroffen, die gesundheitlich eingeschränkt sind, vielleicht auch von der Mobilität her eingeschränkt sind. Und wenn die in einer heißen Wohnung sitzen und die Hitze geht nicht raus, sie können nicht ausreichend lüften, weil es draußen zu warm ist, dann hilft nur die Abkühlung außerhalb der Wohnung. Und das heißt direkt im Wohnumfeld. Pocket Parks, also kleine Grünflächen in der Nähe, sind zum Beispiel eine Möglichkeit. Man spricht zum Teil von der Eine-Minute-Stadt. Also innerhalb von einer Minute müsste es möglich sein, aus der Haustür heraus in irgendeine kühlende Grünfläche zu kommen, damit man bei einer solchen extremen Hitzewelle Schutz findet, wenn man nicht weit fahren oder laufen kann. Und das sollte sicherlich ein Konzept sein. So gesehen würde mich interessieren, wie bei den neuen Planungen in Freiburg sowas auch mit berücksichtigt wird. Und ansonsten ist man natürlich, wenn man aufs Gebäude guckt, bei Fragen des Sonnenschutzes, wie kann man entsprechend die Gebäude so planen, dass sie sich nicht so aufheizen durch eine außenliegende Jalousie beispielsweise oder auch durch andere Maßnahmen, die sich unmittelbar auf die Wohnung dann beziehen.
Bevor wir weiter nach Freiburg gucken, kommt wie gerufen Brigitte Mathis-Hühne aus Lüneburg zum Thema Bäume und Grün. Schönen guten Morgen, Frau Mathis-Hühne.
Guten Morgen, also ich bin ja schon zum zweiten Mal jetzt hier und wundere mich, dass Sie mich überhaupt genommen haben, aber ich habe wirklich tolle Sachen zu berichten. Also ich lebe in einem Haus, das habe ich geerbt von meinem Lebenspartner, der hat dieses Haus mal in den 60er Jahren, glaube ich, gekauft und da gab es schon Bäume und er hat immer mit der Natur gelebt. Mittlerweile ist das Haus umgrünt und wir hatten auch Efeu bis aufs Dach, das musste ich leider vor 2 Jahren abnehmen lassen, weil das Dach also durch den Efeu kaputt gegangen ist. Und ich hatte große Sorge, dass mein Klima jetzt also sich verschlechtern wird. Das heißt also, im Winter hatten wir das Gefühl, also es schützt wirklich das Mauerwerk und die Kälte kommt nicht so an die Mauer heran. Und im Sommer vor Sonne, und das ist wirklich, also das Haus ist einfach klimafreundlich. Ich halte es bei ganz hohen Temperaturen aus. Der Efeu, dass er weg ist, ist nicht weiter schlimm, weil die Bäume sind mittlerweile so groß. Ich habe einen Ahornbaum, ich habe 2 Tannen und auch noch Obstbäume. Ja, also insofern und viele Sträucher. Mittlerweile ist es auch so, muss ich einfach vorweg mal schnell reinschieben. Früher hat man uns gefragt, wie kann man so einen Garten einfach so verwildern lassen. Und wir haben immer dafür gekämpft, dass wir gesagt haben, wir haben ein tolles Klima. Mhm. Jetzt ist es Thema und jetzt wird gefragt. Und wie ist es bei Ihnen? Halten Sie es im Sommer besser aus? Ich kann im Sommer bei dicker Hitze auf der Terrasse sitzen. Es stört mich nicht. Die Bäume schützen mich. Und die Tierwelt freut sich, ja. Und rundherum bin ich auch erfreut.
Wunderbar. Herr Scheich, noch mal eben zum Thema Bäume. Also welche eignen sich Efeu eher nicht, haben wir gerade gehört, als Pflanzen? Was ist gut? Was soll man wo hinstellen, damit das entsteht, was wir alle haben möchten, nämlich ein angepasstes Klima?
Ja, es ist ein weites Feld tatsächlich, weil das Klima immer extremer wird, die Bäume immer trockenheitsresistenter sein müssen, andererseits dann aber auch wieder mit viel Wasser zu Zeiten zurechtkommen müssen. Unsere Kollegen vom Gartenamt setzen da zum einen noch immer auf gebietsheimische Arten, also sprich heimische Baumarten, die trockenheitsresistent sind. Denken Sie an bestimmte Eichenarten, denken Sie an Feldahornen etc. Wir denken aber zunehmend auch in die Richtung südlich der Alpen. also so in den nächsten Naturraum, was denn da letztlich wächst und offensichtlich noch besser angepasst ist an Trockenheit und Hitze, also an eine Hopfenbuche zum Beispiel und so weiter. Man muss aber tatsächlich sagen, dass man aufgrund der besonderen Anforderungen im Stadtgrün auch gucken muss, dass man teilweise aus anderen Naturräumen letztlich Bäume nutzt. Ich finde es sehr schön, was die Frau Mathis-Hühne sagt, weil jetzt haben wir gerade über Fassadenbegrünung gesprochen mit dem Efeu. Da würde ich immer sagen, das sind ja sogenannte Selbstklimmer, die klimmen einer Wand hoch. Wir haben in unserem Förderprogramm eben drin, dass wir meistens mit sogenannten Kletterhilfen das machen, dass das nicht direkt am Mauerwerk hängt, so eine Fassadenbegrünung. Und es gibt inzwischen auch, das ist so ein elektrisches System, so technische Lösungen, dass solche Klimmer, Selbstklimmer nicht in Dächer einwachsen etc., also dass die so eine Wachstumssperre haben. Also da gibt es inzwischen ganz clevere Lösungen, aber Frau Mathis-Hühne hat ja auch gesagt, Bäume am Haus, also was sehr naheliegend ist, laubabwerfende Bäume haben die tolle Eigenschaft im Winter, wenn wir das Licht in der Wohnung haben wollen im Haus, haben sie kein Laub. Im Sommer, wenn wir es kühl und schattiger haben wollen, sind sie im Laub und können dadurch natürlich Wärme abhalten aus dem Haus. Also es ist mit einer der besten Maßnahmen und das nutzen wir auch in unseren neuen Stadtteilplanungen.
Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Mathis-Hühne, Ihr Haus ist aus den 60er Jahren?
Genau. Ja. Und also erstmal Dank für den Tipp, wie man also Efeu besser also schützend an die Hauswand hochwachsen lassen kann, weil er kommt wieder, ne? Und ich überlege auch, wie ich es mache. Also da werde ich mich jetzt also mal schlau fragen, was ich da machen kann. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich komme ja aus Lüneburg und ich vermisse so in der Innenstadt die Bäume. Und es gab viele Diskussionen schon jahrelang, durch die Zeitung bedingt weiß ich das, dass man da Bäume, wir haben eine ganz große Fläche in der Innenstadt, die heißt Am Sande. Da waren früher mal Bäume, habe ich in der Zeitung gesehen und die sind irgendwann alle entfernt worden. Und dann war es Thema, ob man da wieder Linden pflanzen sollte. Ja, da tut sich nichts. Ich verstehe es nicht, warum die Stadtväter sich da nicht rantrauen. Oder auch neue Bauprojekte, wo also wirklich dann die kühle Luft nicht mehr so in die Stadt kommen kann. Also das sind so Dinge, wo ich dann sage, ja, wir brauchen natürlich auch Wohnraum. Es ist wirklich ein Problem. Aber es muss halt gut geguckt werden, dass so eine Stadt wie Lüneburg zum Beispiel auch geschützt wird. Denn wenn ich in die Stadt gehe im Sommer, puh, ich mag das richtig, es ist heiß. Und komme ich wieder in mein Biotop zurück, dann ist es schön. Und von der Seite her kann ich nur dazu aufrufen, lasst alles grün werden, dann wird es schöner.
Und sicherlich auch, Herr Knieling, kann Frau Mathis-Hühne dazu aufrufen, mehr Bürgerbeteiligung zuzulassen seitens der Stadt. Wie wichtig ist die Bürgerbeteiligung? Wie wichtig ist der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern über das, was da geplant wird?
Also da sprechen Sie natürlich einen ganz wichtigen Punkt an, denn diese Maßnahmen, die sich mit den Extremereignissen beschäftigen, betreffen ja unmittelbar alle Bürgerinnen und Bürger. Wir sind im Grunde genommen, wenn wir in einer Lage wohnen, sei es, dass es von Hitze, wegen Versiegelung, Verdichtung, Sie haben das angesprochen, Frau Mathis-Hühne, von der Lüneburger Innenstadt betroffen sind oder auch von Hochwasser oder Starkregen, dann ist es natürlich sinnvoll, mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zusammen über die Themen zu sprechen und insbesondere darüber auch schon gemeinsam Strategien zu entwickeln, wie man im Katastrophenfall, also in der Notsituation reagiert, aber auch, wie Frau Mathis-Hühne das ja schön berichtet hat, wie man im Grunde genommen im ganz normalen Alltag in der Wohnsituation, im Garten, bei der Gestaltung des Hauses vorsorgend arbeiten kann. Und da ist das...
Darf ich kurz so erwähnen? Also ich muss natürlich auch was ganz Positives für Lüneburg sagen. Wir haben die Universität und dadurch wird auch schon ganz viel Bürgereinsatz getroffen. Also es gibt ganz viele Gruppen, die da auch tätig werden. Also da bin ich jetzt nicht so in Sorge, dass wir da zurückstehen. Aber es tut sich halt zu wenig, weil es entscheiden natürlich nicht die Bürgerinnen und Studentinnen. Also insofern, ich bin dankbar, dass es diese Gruppen gibt und insofern tut sich was. Aber es dauert halt alles so lange und ein Baum wächst ja nicht von heute auf morgen gleich so schützend. Also ich hoffe, dass da sich bald also wirklich irgendwelche Leute für verantwortlich fühlen und dass die Stadt wieder mehr grün wird.
Frau Matthes-Hühne, vielen Dank für Ihren Anruf aus Lüneburg und Herr Knieling kann noch seinen Gedanken zu Ende führen.
Ja, und es gibt mittlerweile in dem Bereich auch tatsächlich eine ganze Reihe von guten Ansätzen, guten Beispielen, wie einerseits bei der Erstellung von Konzepten. Herr Scheich hatte ja auch eine ganze Reihe von Konzepten genannt, die Freiburg beispielsweise hat. Andere Städte machen Hitzeaktionspläne beispielsweise oder Starkregengefahrenkarten. Aber insbesondere bei Hitzeaktionsplänen oder Klimaanpassungskonzepten, da ist eine Bürgerbeteiligung ein ganz zentrales Instrument. Und da gibt es vielfältige Ansätze, wie man das gut machen kann und wie man damit auch im Grunde genommen diejenigen, die betroffen sind, zu denen machen kann, die sich auch der Sache annehmen, die auch ein Bewusstsein, Verantwortungsgefühl dafür entwickeln.
Letzte Frage zum Haus von Frau Matthes-Hühne, 60er Jahre. Wenn dieses Haus saniert werden soll oder renoviert, es ist ja immer irgendwas zu tun an so einem Haus, gibt es da inzwischen neue Materialien, die die Klimaanpassung noch ein bisschen besser bewerkstelligen als die alten? Herr Knieling.
Naja, zum einen ist es halt die Frage von Dach- und Fassadenbegrünung, wie man damit umgeht, ob das Haus das zulässt von der Dachneigung her oder von den Fassaden. Da hat sie ja gesprochen, dass sie da schon gute Erfahrungen hat. Und ansonsten ist es bei der Sanierung ja eine Frage der Dämmung. Und die Dämmung führt ja einerseits zur Wärmung im Winter, aber auch zur Kühlung im Sommer. Das heißt, dass es dann auch in der Wohnung kühler bleibt, wenn es draußen sehr heiß würde. So gesehen ist es im Grunde genommen eine Maßnahme, die Sanierung, die auch für die Hitzethematik von Bedeutung ist.
Und am Telefon wartet Lothar von der Lind in Glashütte. Schönen guten Morgen, Herr von der Lind.
Guten Morgen.
Wie schaut es bei Ihnen aus? Wie bringen Sie sich ein in Sachen Klimaanpassung? Oder wie bringt Glashütte sich ein?
Das, wie sich Glashütte einbringt, das weiß ich nicht, aber nicht besonders. Denn es sind also doch sind viele 14 Ortsteile und ich wohne im Ortsteil Gunnersdorf in genau 400 Meter Höhe. Mhm. Und ich bringe mich ein, indem ich Leinenkleidung trage.
Leinenkleidung?
Leinen, aus Leinen Kleidung. Also mein Oberhemd, mein kurzärmliches, aus 55% Leinen und 45% Baumwolle. Meine kurze Hose ist aus 100% Leinen, die ich hier zu Hause trage. Und ich schlafe auch auf einem Spannbetttuch aus 100% Leinen. Mhm. Weil Leinen ein Stoff ist, der wie für die Hitze gemacht worden ist.
Guter Tipp, Herr von der Lind. Was tragen Sie im Winter? Was empfehlen Sie uns?
Im Winter trage ich Wolle, Baumwolle und wenn es gibt, Tralon. Das gibt es aber leider nicht mehr. Das ist abgeschafft worden.
Ja, das aus irgendwelchen Gründen. Ja, Herr Knieling, das, was Herr von der Lind und Herr Scheich, das, was Herr von der Lind uns da erzählt, bringt natürlich, baut eine schöne Brücke zum Thema Gesundheit und Klima. Wie sehr geht uns das an die Gesundheit? Bleiben wir bei der Hitze, Herr Knieling. Herr von der Lind, ich möchte noch ganz kurz Herrn Knieling dazu hören. Wie sehr geht uns so eine Hitze an den Körper, an die Gesundheit? Wie sehr belastet uns das?
Ja, also extreme Hitzeereignisse über mehrere Tage, beispielsweise hohe Temperaturen über 30 Grad oder nachts keine Abkühlung unter 20 Grad, das sind ja so die Parameter, von denen man spricht, sind auf jeden Fall für den Körper eine Anforderung, eine Anspannung und dementsprechend für Personen, die gesundheitlich beeinträchtigt sind, die Herz-Kreislauf-Krankheiten oder Vorbelastungen haben, kann es dann dazu führen, dass die doch riesige Probleme bekommen. Wir sprechen davon, dass in den letzten Jahren man immer wieder mehrere tausend Todesfälle auf diese Hitzethematik zurückführen kann. Und 2003, als diese große Hitzewelle in Frankreich zum Beispiel war, die über Europa hergerollt ist, da war ja eine riesige Anzahl von hitzebedingten Todesfällen zu vermelden. Und das hat aufgeschreckt und hat deutlich gemacht, es ist ein Thema der persönlichen Gesundheit, aber auch der Stadtgesundheit. Dieser Begriff der Stadtgesundheit ist seitdem deutlicher in den Vordergrund gerückt, dass wir bei solchen auf den ersten Blick eher technischen Fragen, wie gehen wir mit Wasser um, wie gehen wir mit Hitze um, im Blick behalten müssen, dass es insbesondere auch eine gesundheitliche Thematik ist, gerade das Hitzethema. Und Herr von der Lind spricht da einen ganz spannenden Punkt an, die persönliche Vorsorge, was kann ich als Einzelner oder Einzelne machen, um mich quasi einzustellen auf solche veränderten Umweltbedingungen. Und da ist das Thema Kleidung spielt natürlich eine Rolle. Es gibt Beispiele, dass etwa Unternehmen sagen, okay, an solchen Hitzetagen, der Betrieb muss weitergehen, aber wir erlauben unseren Mitarbeitern in einer entspannteren Kleidung anzukommen, mit kurzen Hosen, mit entsprechend Stoffen, wie er es vielleicht gesagt hat jetzt, die es ermöglichen, dann einfach so einen Tag besser zu überstehen. Daran sieht man, die individuelle Vorsorge spielt dort auch eine wichtige Rolle. Und natürlich, was wir vorhin schon hatten, findet man dann kühle Räume, kühle Orte, in die man sich zurückziehen kann. Das kann in Mehrfamilienhäusern beispielsweise ein Zimmer, ein Raum im Erdgeschoss sein oder vielleicht auch im Keller. Aber es gibt mittlerweile Ansätze, dass Eigentümer von solchen Mehrgeschoss-Objekten dann auch vorsehen, einen Raum vorzuhalten, den man im Erdgeschoss dann zur Verfügung stellen kann, sodass Bewohner an solchen Tagen auch mal dort runtergehen können, aus ihrer Wohnung raus können. Mhm. Auch diese individuelle Vorsorge.
Herr Scheich, an den letzten Tagen, an den letzten heißen Tagen in den vergangenen Wochen wurde ja auch immer wieder laut darüber nachgedacht, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und Altenheime mit Klimaanlagen oder auch mit Sonnensegeln auszurüsten. Das kann aber ja nur kurzfristig helfen, zumal ja Klimaanlagen die Frage nach der Energiequelle aufwerfen. Wie schaffen Sie da aktuell Entlastung in Freiburg?
Also mit Sicherheit ist dieses Thema, wie es der Herr Knieling schon ausgeführt hat, ein zentrales für uns. Und wir wollen auch möglichst viel technische Klimatisierung vermeiden durch alternativen Wärmeschutz. Das hatten wir schon diskutiert. Da geht es um die energetische Sanierung, was gleichzeitig auch Kühle bringt. Das Thema Dach, Fassadenbegrünung, aber auch ein Baum vorm Haus eben kann helfen. Das kann man alles sehr gut im Neubau umsetzen und planen. Im Bestand hat man eben das Problem, dass man mit dem arbeiten muss, was da ist. Klar ist, dass auch so technische Verschattungen, eben Sonnensegel, Jalousien mehr mitgedacht werden bei uns in Kitas. Und auch das Thema, wir haben eben vor 2 Jahren eine Machbarkeitsstudie Gebäudebegrünung im Bestand an unseren städtischen Gebäuden gemacht, haben da viele Begrünungsvorschläge bekommen, die wir jetzt sukzessive umsetzen. Gleichzeitig ist aber halt auch das Nutzerverhalten eben sehr, sehr wichtig in diesen Institutionen. Und das sage ich jetzt so, in einer großen Universitätsklinik bei sehr vulnerablen Gruppen wird man auch über eine technische Kühlung nicht drumherum kommen. Aber gleichzeitig natürlich, was der Herr Knieling schon angesprochen hat, Arbeitszeiten zu flexibilisieren, zu verändern. Geht natürlich nicht überall, geht beim Handwerksbetrieb nur schwieriger wie in einer Büroumgebung. Aber dort ist es auch absolut wichtig. Hier gab es letztes Jahr ein Beispiel in der Freiburger Uniklinik, ein sehr junger Mann, körperlich komplett gesund, der als Dachdecker gearbeitet hat und bei, weiß nicht, über 55 Grad da auf dem Dach war, mit einer Körperkerntemperatur zwischen 41 und 42 Grad eingeliefert wurde in die Uniklinik. Und da waren einfach Schwellen überschritten im Körper. Also die konnten den nicht am Leben halten. Also es betrifft nicht nur die vulnerablen Gruppen, aber auch die vulnerablen Gruppen. Und vielleicht ein Satz noch, was wir zusätzlich machen, weil das Thema Umweltgerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit spielt ja auch im Klimawandel eine große Rolle. Nicht jeder hat ein Einfamilienhaus und einen Keller. Viele haben nur eine Einzimmerwohnung oder eine Zweizimmerwohnung, womöglich ungedämmt. Und für die muss man ja auch Entlastung schaffen. Und wir haben jetzt seit diesem Jahr eine sogenannte kühle Karte für heiße Tage, so heißt sie, wo wir eben online bereitstellen Informationen, wo kann ich hin, in welche Räumlichkeiten, in welche Grünflächen.
Welche Räumlichkeiten sind das? Welche Räumlichkeiten zum Beispiel?
Also wir haben Innenräumlichkeiten, das sind Einkaufszentren dabei, das sind städtische Gebäude dabei, das sind aber vor allem auch Kirchen dabei. Und wir haben natürlich viele Outdoor-Räume sozusagen, eben wo wir dann zum Beispiel Wasser, Freiburg ist ja gesegnet mit seinen Bächle und vielen Gewerbebächen, Wasser und Schatten, also kühle Orte im Sinne nicht von nur Innenräumen, sondern auch außen, die man schnell erreichen kann, plus natürlich auch das Thema Trinkwasserversorgung, Brunnen, Badegelegenheiten, was in dieser Karte drin ist. Und wir haben vielen guten Rücklauf. Vorher war das Thema Partizipation auch angesprochen worden der Bevölkerung. Wir haben jetzt eine erste Version, das soll aber eine lernende Karte sein. Die Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, uns ihre kühlen Orte zu melden. Wir prüfen das und so wird da sukzessive ein sehr schönes Kartenwerk entstehen.
Herr von der Linden, nun haben Sie uns diesen guten Tipp gegeben, eben zur Leinenkleidung. Wie ist es überhaupt bei Ihnen so mit Initiativen zur Klimaanpassung, zum Beispiel in der Nachbarschaft? Gibt es solche Initiativen? Und wenn ja, sind Sie daran beteiligt? Bringen Sie sich da ein?
Ich wohne in einem Wohngebiet, was zwischen 1993 und 1995 gebaut wurde und mit Einfamilienhäusern. Mhm. Und ich hatte das genutzt, um unser Haus nach der Hitze auszuwählen damals. Ich habe einen Dachüberhang von 70 cm. Ich habe es nach Nord-Süd-Richtung konsequent ausrichten können. Im Kellergeschoss sind bei großer Hitze 23 Grad maximal, im Erdgeschoss 26 Grad. Die Sonne scheint im Hochsommer 30 cm ins Wohnzimmer, mhm, auf 30 cm breite Fläche. Und im Obergeschoss sind 26 Grad, sodass man also im Keller bequem schlafen kann. Das haben wir alles persönlich erledigt. Das haben auch andere gemacht, weil hier viele Häuser stehen mit überhängendem Dach. Und so ist das recht ordentlich gegangen.
Das klingt ja wirklich vorbildlich, Herr von der Lind,
wie Sie... Ja, und dann muss ich aber auch dazu sagen, ich habe 100 Millimeter Dämmung, mhm, weil ich an der windigen Ecklache das Haus steht. Das ist in Wegfall gekommen, weil die Hauptwindrichtung ja nicht mehr West ist, sondern die ist ja auch auf Nordost und Südost geändert worden.
Ja.
Wir haben also nicht kaum nur West, kaum noch Westwind. Das muss ich auch dazu sagen.
Und ganz offensichtlich haben Sie sich sehr eingebracht, Herr von der Lind, als das Haus gebaut wurde und haben sich mit den Architekten und mit den Bauingenieuren zusammengesetzt. Ja, Herr Knieling, Sie wollten aber noch was sagen zu Herrn von der Lind.
Ja, ich finde es sehr interessant, wie Herr von der Lind, wie Sie frühzeitig das berücksichtigt haben bei Ihren Planungen und auch, dass Sie über diese Temperaturen in den Geschossen sich sehr bewusst sind und dass quasi der Keller für Sie eine Art kühler Ort sein kann, sodass Sie dann reagieren können, wenn so eine Extremsituation kommt. Und das zeigt diese private Vorsorge, die Möglichkeit, sich selber bewusst zu werden, was solche Phasen, Hitzephasen für einen selber bedeuten können und wie man dann sein Leben, seine Routinen auch anpassen kann, verändern kann. Denn das ist sicherlich nötig. Die kühle Karte für heiße Tage, die Herr Scheich von Freiburg beschrieben hat, ist ja in der Hinsicht auch ein ganz tolles Instrument, weil man darüber einfach Sichtbarkeit, Transparenz erzeugt und als lernende Karte sie sich weiterentwickeln kann. Neugierig wäre ich, Herr Scheich, ob Sie daraus auch ableiten, wo denn die Schwachpunkte in Freiburg sind und wie Sie dann die lernende Karte vielleicht auch von Seiten der Stadt weiterentwickeln zu einem Grünsystem in einer, sagen wir mal, historischen Stadt wie Freiburg, ja sicherlich gerade in der Innenstadt eine gewisse Herausforderung, könnte ich mir vorstellen.
Herr Scheich, bevor Sie darauf antworten, verabschieden wir uns von Lothar von der Lind und danken sehr für die Tipps aus Glashütte. Dankeschön und ein schönes Wochenende. Herr Scheich.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Knieling. Tatsächlich ist da unsere kühle Karte nicht das Instrument für. Mhm. Es soll tatsächlich eine Anwenderkarte sein, die lernt. Und dafür haben wir unser Klimaanpassungskonzept Hitze, wo die Grundlage eine Stadtklimaanalyse ist und wo aber genau das Thema Vulnerabilität, was Sie auch so schön beschrieben haben, also wo ist der Bevölkerungsdurchschnitt eher älter, in welchem Quartier, wo gibt es sensible Einrichtungen, Kitas, Altenheime, Krankenhäuser eingeflossen ist und auch das Thema Entlastungsräume mit betrachtet wurde. Also wo habe ich einen Park mit einem schönen alten Baumbestand, an dem ich mich abkühlen kann und auch Entfernungen mit einberechnet wurden in die einzelnen Stadtquartiere und Viertel. Und das ist so unser Instrument, mit dem wir ganz zentral arbeiten in der Stadt. Kollegen im Stadtplanungsamt, die das federführend entwickelt haben. Wir haben darin 14 Hitze-Hotspots definiert, teils unterschiedlich Tag- und Nachtzeiten. Und wir konzentrieren natürlich unsere Anpassungsmaßnahmen, was die Hitze angeht, im Bestand auf diese Hotspots. haben da eine Priorisierung drin und versuchen natürlich auch unsere Förderung oder auch unsere Begrünung von städtischen Gebäuden möglichst auf diese Hotspots zu konzentrieren. Heißt nicht, dass die anderen Stadtviertel hinten runterfallen, aber angesichts natürlich der ja immer dramatischeren Entwicklung und auch begrenzter Ressourcen ist das natürlich ein sehr, sehr hilfreiches Instrument.
Mhm. Petra Hannemann in Berlin hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Guten Morgen, Frau Hannemann.
Guten Morgen in die Runde. Das ist ja nett, dass ich mal wieder sprechen darf. ja, also ich wohne ja in Berlin und kann mich eigentlich nicht beklagen. Berlin ist eine grüne Stadt, aber schon seit Jahrzehnten wird also darüber geklagt, dass die Wälder immer mehr absterben und dass es sehr günstig wäre, wenn also diese Nadelwälder, die hier im Norden vorwiegen, wenn die in Mischwälder umgewandelt würden, weil dann eben dieser ganze Wald sozusagen stabiler wird. Und da hatte ich die Idee, dass Kinder an die Natur herangeführt werden könnten, indem man ihnen in der ersten Klasse einen kleinen Laubbaum überlässt, den sollen sie bitte pflegen, damit er dann weiter wächst und irgendwann, wenn er so weit ist, dass er ohne den Schutz der Kinder auskommt, dann soll er doch bitte ausgepflanzt werden und das könnte man dann eben auch natürlich mit den Kindern zusammen machen und den Leuten, die also entweder für die Grünflächen verantwortlich sind im Bezirk oder mit der Forstwirtschaft, die dann also mit den Kindern in den Wald gehen und dann sucht man sich einen Standort und kann sich das alles noch angucken und dann werden die da eingesetzt.
Das ist, Frau Hannemann, finde ich, eine sehr schöne Idee, auch für solche Bürgerversammlungen. Nehmen Sie an Bürgerversammlungen teil? Gibt es das bei Ihnen im Quartier, im Kiez?
Ja, gibt es immer wieder, aber ich nehme nicht mehr so sehr gerne teil.
Sie rufen lieber bei uns an, was ja eine gute Idee ist. Dann ist es deutschlandweit rum. Herr Scheich, wird sowas auch auf Bürgerversammlungen in Freiburg diskutiert? Die Freiburgerinnen und Freiburger sind ja sehr diskussionsfreudig und sehr daran interessiert, mitzureden, was ihre Stadt betrifft.
Absolut, ja, da sind wir sehr glücklich über unsere Bürgerschaft, wie diskussionsfreudig, nein, aber auch wie viel Wissen da ist. Und das Thema Klimawandel, Klimawandelanpassung spielt dort auch eine große Rolle. Und auch im Engagement der einzelnen Bürgerinnenvereine. Mhm. Jetzt, was Frau Hannemann anspricht, ist so ein, nenne ich es jetzt schon mal Klassiker bei uns in Freiburg. Wir haben ein sehr großes kommunales Forstamt, fast 43% bewaldet Freiburg und fast alles kommunaler Waldbestand und unser Forstamt immer wieder mit Schulklassen draußen ist, aber auch mit anderen Gruppen draußen ist, auch solche Flächen bepflanzt, die durch den Klimawandel in Mitleidenschaft gezogen sind. Ich möchte jetzt nicht so ins Detail gehen, gibt auch das Thema Eschentriebsterben, das ist eine Pilzart invasiv, die hier reingekommen ist, spielt auch das Thema Klimawandel eine Rolle, also da sterben massiv Flächen ab und müssen eben letztlich neu bestockt werden. Das macht man häufig wirklich mit Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben auch eine Einrichtung, die nennt sich Waldhaus. Das ist eine Stiftung, wo man tatsächlich auch regelmäßiges Fortbildungsangebot für Bürgerinnen und Mitmachangebote macht. Und weil Frau Hannemann auch das Thema Grünflächen angeguckt hat, bei uns ist es so, über 50.000 Stadtbäume und wirklich die Grünflächen sind gut bepackt mit Bäumen. Und es ist manchmal gar nicht mehr so einfach, noch einen Platz in der Grünfläche für einen Baum zu finden. Trotzdem sind da auch die Kollegen sehr findig und wir haben auch bei uns im Garten- und Tiefbauamt eine Aktion, die heißt Freiburg packt an, die eben ganz bewusst auf Bürger setzt, mit Baumpatenschaften oder so kleinen. Sie kennen sowas in der Stadt, wo Parkplätze und dann kommt eine Baumscheibe, wie man das nennt, und Bürger sich um diese Bäume kümmern und die Baumscheiben pflegen.
Nicht nur Meteorologen denken darüber nach, wie wir uns dem Klimawandel anpassen können, sondern auch Professoren für Stadtplanung wie mein Gast Jörg Knieling oder aber Abteilungsleiter im Umweltschutzamt der Stadt Freiburg wie Dr. Harald Scheich und außerdem Dr. Elinor von der Forst, Leiterin des Kompetenzzentrums Klimawandel bei der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. Und die begrüße ich jetzt neu in unserer Runde am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau von der Forst.
Guten Morgen in die Runde.
Grüß Sie. Kompetenzzentrum klingt schon mal gut. Für wen sind Sie die richtige Anlaufstelle?
Ja, wir als Kompetenzzentrum Klimawandel an der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg sind jetzt seit circa 3 Jahren quasi ganz explizit auch per Gesetz mit dem Auftrag versehen worden, vor allen Dingen die kommunale und regionale Ebene in Baden-Württemberg zu unterstützen bei der Herausforderung mit dem Klimawandel und der Anpassung vor allen Dingen an die Folgen.
Mhm. Und wie unterstützen Sie? Das sind 1.100 Kommunen in Baden-Württemberg.
Genau, das ist durchaus eine Herausforderung, eine so große Anzahl an Kommunen auch mit ihren unterschiedlichen Herausforderungen vor Ort tatsächlich zu unterstützen. Im Moment sind wir vor allen Dingen auf der Ebene, dass wir sagen, wir wollen erstmal die regionalen Unterschiede in Baden-Württemberg auch in den Klimadaten, die wir vom Deutschen Wetterdienst weiter aufbereiten, auch mit dem Blick in die Zukunft für alle bereitstellen, dass da einfach eine flächendeckende, einheitliche Datengrundlage auch vorliegt und dann aber natürlich auch Hinweise zu geben, Hilfestellungen zu geben, in Veranstaltungen und Veröffentlichungen zu informieren, was kann man denn tun, also welche Schritte sind zu gehen, um in der Anpassung auch voranzukommen und sich da einen Überblick zu verschaffen.
Und welche Schritte sind zu gehen?
Also aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, dass man sich erstmal dem Thema bewusst macht. Also was bedeutet der Klimawandel bei uns vor Ort? Wir hatten schon jetzt im Gespräch gehört, auch im Oberrheingraben ist da mit Sicherheit die Hitze ein ganz, ganz wichtiges Thema. In den Höhenlagen im Schwarzwald ist aber gegebenenfalls auch tatsächlich in trockenen Sommern wirklich die Quellschüttung, also die Versorgung, die Wasserversorgung ein großes Thema. Und natürlich überall im Land können Starkregenereignisse auftreten, über das ganze Jahr verteilt. Also das kann wirklich jeden erwischen. Und natürlich an den größeren Flüssen sind das auch noch die Hochwasseraspekte. Also sprich erstmal so ein bisschen auch herauszufinden, wo liegen unsere Prioritäten, was ist uns besonders auch, wo sind wir besonders sensibel, möglicherweise durch die Bevölkerung, durch die Strukturen, die wir vor Ort haben, aber auch durch die Landnutzung, die zentral ist, Wald, Landwirtschaft oder ähnliches. Und da dann quasi sich tatsächlich nach und nach ein Bild zu verschaffen, um dann auch konkret die Maßnahmen planen zu können, die man in der Anpassung angeht und da gegebenenfalls auch priorisieren zu können, zeitlich, wo beginnt man und was, weil das ein langfristiges Thema ist, genau.
Und das liefern Sie alles. Also wenn ich jetzt eine Kommune in Baden-Württemberg bin und ich bin arg von der Hitze oder von einer Dürreperiode betroffen, dann kann ich Sie anrufen, dann kann ich das Kompetenzzentrum Klimawandel anrufen, sagen, schick mir erstens mal bitte die Daten und schick mir zweitens bitte schon mögliche Maßnahmen, wie ich dem begegnen kann, richtig?
Genau, also wir bemühen uns da, alles zur Verfügung zu stellen. Natürlich, wie ich schon eingangs gesagt habe, wir sind noch relativ jung und wir sind auch ein relativ kleines Team von 6 Personen, alle sehr engagiert. Aber natürlich ist Verschiedenes von diesen angesprochenen Aspekten auch noch in Arbeit. Also zum Beispiel arbeiten wir gerade an einem Informationsportal, wo man sich diese Daten direkt auch anschauen kann in einem Kartenviewer, dem Klimaatlas Baden-Württemberg. Und wir arbeiten auch an einem Maßnahmenkatalog, der wirklich auch lokal vor Ort direkt schon konkret anwendbar ist. Mhm. Im Moment gibt es sowas quasi von der Landesebene aus, also die Landesanpassungsstrategie, an der wir gemeinsam mit dem Umweltministerium auch eben diese Landesperspektive versucht haben einzunehmen, um dort schon mal erste Ansatzpunkte bereitzustellen.
Wenn ich eine Winzerin bin und diese köstlichen Weine aus Baden-Württemberg kältere und Probleme habe mit der Hitze oder eben mit so einer Dürreperiode, gibt es ein Konzept für mich, was Sie mir schicken können? Oder gibt es eine Anlaufstelle, wo Sie sagen können, geh da und da hin, die helfen dir?
Genau, tatsächlich. Also wenn es um so spezifische Fachfragen geht, da wären wir dann nicht die richtige Anlaufstelle, weil wir tatsächlich eher versuchen, einen Themenüberblick auch, einen Einstieg in die Thematik zu geben. Aber es gibt tatsächlich in Baden-Württemberg und auch bundesweit sehr viele Fachbehörden, Fachstellen, die da ganz spezifische Hilfestellung geben. Zum Beispiel also für den Wald die Forstliche Versuchsanstalt oder für die Landwirtschaft auch das Landwirtschaftliche Technologieinstitut. Ökologiezentrum und auch für den Weinbau gäbe es dort in diesem Bereich, eben das ist ja ein Themenbereich der Landwirtschaft, auch Anlaufstellen, um da konkrete Hinweise zu bekommen. Mhm.
Haben Sie schon so ein paar Leuchttürme oder Vorzeigeprojekte, von denen Sie sagen, ja, Leute, wenn ihr das so macht, zum Beispiel in Konstanz werden Bäume verschenkt. Von wem an wen?
Genau.
Das sind ja schon etliche Städte aktiv.
Genau, also das muss man auf jeden Fall sagen. Jetzt haben wir viel aus Freiburg gehört, die natürlich eine der Vorzeigestädte in Baden-Württemberg ist. Mhm. Aber auch viele andere große Städte wie Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart, natürlich die größten bei uns im Land, aber auch kleinere wie zum Beispiel die Stadt Kehl, haben bereits Anpassungskonzepte erarbeitet oder sind dabei, das zu bearbeiten. Und noch viele, viele mehr haben zum Beispiel sich in spezifischen Teilbereichen wie dem Starkregen-Risikomanagement schon auf den Weg gemacht, haben dort auch Konzepte erstellt, detaillierte Analysen, um nachvollziehen zu können, wo fließt denn das Wasser ab, wenn dann ein Ereignis auftritt. Das heißt also, da gibt es auf der kommunalen Ebene, auf der Gemeinde- und städtischen Ebene gibt es da viele gute Beispiele, aber auch auf der Landkreisebene, was aus unserer Sicht eine ganz wichtige Funktion auch ist, diese regionale Ebene, um gerade die kleineren Kommunen auch mitzunehmen beziehungsweise da eine Informationsbasis zu bieten. Also zum Beispiel Breisgau-Hochschwarzwald oder auch Landkreis Böblingen haben schon umfassende Konzepte erstellt, die da einfach Hilfestellung und Informationen bieten.
Nun haben Sie Frau von der Voss Mannheim erwähnt. Herr Scheich, Mannheim möchte Schwammstadt werden. Freiburg ist es schon. Wie funktioniert eine Schwammstadt?
Also vielen Dank mal für diese Vorrede. Ich würde sagen, wir haben da doch auch noch einen Weg zu gehen, bis wir uns wirklich Schwammstadt nennen können. Das Erste ist aber, sich tatsächlich mit einem Fachkonzept zu beschäftigen, was wir nun vorliegen haben. Eben, was die Frau von der Voss gesagt hat, Starkregen-Gefahrenkarten und letztlich, wie man die dann in Maßnahmen eben umsetzen kann. Und das andere Thema eben Schwammstadt, wie halten wir das Wasser in der Stadt und wie können wir es auch zusätzlich nutzen. Ich glaube, da ist wirklich schon einiges bei uns passiert im Bereich Neubau, Planung, wo wir diese Konzepte mit reinnehmen. Also zum Beispiel, wir haben über die Grünflächen und dass die mehr Trockenheitsstress ausgesetzt sind gesprochen. Und früher hat man immer versucht, dann letztlich Wasser abzuleiten. Man kann es einfach in die Grünflächen leiten. Also solche einfachen Maßnahmen, aber bis hin zu Zisternensystemen, wo man dann auch letztlich Wasser speichern kann und natürlich viel mehr Grün in die Stadt zu bringen, um die Retention vom Wasser zu verlangsamen.
Also Schwamm bedeutet ja, das Wasser bleibt drin und sickert nicht irgendwie
bleibt
hin.
Bleibt drin und wird dann aber, das kann ja auch ein Schwamm, wenn Sie den in die Hand nehmen und wenn Sie Druck ausüben, dann kommt das Wasser ja wieder raus. Mhm. Und das ist genau natürlich auch das Ziel. Letztlich auch Regenwasser, was wir dann haben. Und wir sind am Oberrhein in Freiburg auch von Trockenheit betroffen. Wir hatten in den letzten beiden Sommer wirklich unser großer Fluss, der ist jetzt im Vergleich zum Rhein natürlich etwas kleiner, die Dreisam, aber die wirklich trocken lag auf einer ganz erheblichen Strecke, einer ganz langen Strecke. Also wir haben das Thema natürlich auch und es geht auch darum, natürlich das Wasser zum Schutz vor Hochwasserereignissen, aber auch zur Nutzung in Trockenperioden möglichst lang in der Stadt zu halten.
Herr Knieling, können Sie aus Hamburg dann helfen, wenn die Kollegen in Freiburg oder überhaupt Baden-Württemberg Hilfe brauchen?
Ja, die Schwammstadt ist natürlich ein total spannendes und wichtiges Konzept, weil es ist im Grunde genommen schon ein Paradigmenwechsel, ein Umdenken von den gewohnten Routinen in der Stadtentwicklung, insbesondere im Bereich der Wasserwirtschaft. Denn die Aufgabe der Wasserwirtschaft war, Regenwasser möglichst schnell aus den Städten herauszubringen, um Schäden zu vermeiden. Das heißt, man hat entsprechende Rohrleitungen, Infrastrukturen aufgebaut, die funktioniert haben. Und heute denkt man ganz anders herum. Es gibt erste Baugebiete, wo die Vorgabe ist, das Regenwasser soll drin bleiben. Es soll gar nichts mehr rausfließen. Es müssen Lösungen gefunden werden in diesen Baugebieten, wie Herr Scheich die eben beschrieben hat, dass das Wasser quasi dort versickert, dass durch Dachbegrünung viel Wasser erstmal gebunden wird, langsam dann abgegeben wird und entsprechend durch viel mehr Grünflächen entsprechend das Wasser dann auch vor Ort bleiben kann. Und das ist eine große Herausforderung. Wir müssen mit der Schwammstadt im Grunde genommen die Städte und Gemeinden neu denken und uns da auch wirklich eine große Aufgabe draus machen. Es wird dadurch leichter, dass es nicht nur um Regenwasser geht, sondern es geht um verschiedene Vorteile, die daraus entstehen. Es ist die Stadtgesundheit, Kühlung hatten wir von gesprochen, es ist die Biodiversität. Wenn wir mehr Grün in die Städte bringen, haben wir auch wieder mehr Tiere und Pflanzen, wir haben mehr Lebensräume, das, was wir in der letzten Zeit ja auch viel diskutiert haben, zu wenig Insekten in den Städten, auch das profitiert davon. Also es ist eigentlich ein Spiel mit vielen Gewinnern. Und jetzt kommt es nur darauf an, dass wir alle anfangen, an einem Strang zu ziehen und die Städte wieder deutlich grüner zu machen, insbesondere auch zu entsiegeln. Das ist eine der großen Aufgaben. Also wie kriegen wir die zum Teil viel zu großen Asphalt-, Beton- und Pflasterflächen aus den Städten raus und wieder mehr Grün hinein, um die Lebensqualität und die Stadtgesundheit zu verbessern.
Jörg Knieling ist Professor für Stadtplanung und Regionalentwicklung an der Hafen-City-Universität Hamburg und mit Harald Scheich, Abteilungsleiter Naturschutz und Umweltplanung der Stadt Freiburg, mein Gast heute bei Deutschlandfunk Kultur, weil wir über die Klimaanpassung reden. Und Kerstin Kranich aus Leipzig schreibt, in Leipzig gibt es seit Jahren die Aktion Baumstarke Stadt Leipzig. Die Bürgerinnen und Bürger können Patenschaften zumeist für neu gepflanzte Bäume übernehmen und zahlen dafür eine Spende. Das Geld nutzt die Stadt dann für neue Bäume. Es sind Straßenbäume, Parkbäume, egal. Überall werden so jedes Jahr viele neue Bäume gepflanzt. Ganz nebenbei verschwinden auch einige Parkplätze im öffentlichen Raum, weil jetzt dort Bäume stehen. Das mag vielleicht manchen Autofahrer ärgern, aber es parken ohnehin zu viele Autos an den Straßenrändern und ich bin eh Radfahrerin. Inzwischen muss man sich sputen, wenn man einen frisch gepflanzten Patenbaum ergattern will, sind sehr begehrt. Für die Stadt also ein Selbstläufer und es gibt inzwischen schon Wettbewerbe. Wer hat die am schönsten bepflanzte Baumscheibe vor seiner Haustür? Was für eine schöne Idee. Viele Grüße aus Leipzig schickt Kerstin Kranich. Danke dafür. Schöne Anregung und wir bleiben in Leipzig, denn da wartet am Telefon Gerd Schütze. Guten Morgen, Herr Schütze.
Einen wunderbaren guten Morgen.
Grüß Sie. Haben Sie auch schon einen Baum?
Man muss sich wirklich sputen, um jetzt noch Platz zu bekommen, weil es auch immer noch so große oder ja, das hat schon eine Trägheit, Asphaltflächen gibt, die kaum eine Chance haben, jemals überkront zu werden. Mhm. Und die einzelnen Anwesen oder Funktionsflächen wie Straßen, die haben ja oftmals, die erzeugen ja oftmals noch diesen riesen Flut Niederschlagswasser. Mhm. Und da kam mir die Idee, also oder uns eben durch den Dialog, dass nicht nur die Kühle erzeugt, sondern eben wenn man unterwegs ist und der Beschattungsgrad ist eben viel zu wenig, dass man dann gegenüber dem Autodach immobil gemacht wird, obwohl man ja eigentlich auch Autofahrer sich mal regenerieren müssten, damit sie wieder im Computer auf vier Rädern wieder längere Zeit sitzen. Ja. Und der viel mit uns rumgeschleppte Energiepudding, der könnte ja dann auch mal zu Muskeln werden, damit wir das auch wieder fit sind für alles.
Also Sie sagen, wir müssen uns alle bewegen und am besten tun wir das im Grünen.
Es wäre biologische Mobilität, wenn wir dann eben nicht so viel Sonnensekunden zwangsbestrahlt werden durch die gehäutete Biosphäre, an die wir uns gewöhnt haben. Ja. Und dann eben nicht dann sozusagen auch Lust auf Bewegung durch Kühle und nicht nur am Balkonien oder im Urlaub fahren müssen oder im auf Computer auf vier Rädern das absitzen müssen, bis wir irgendwie wieder atmen können und dann in der irgendeiner Kühle, die uns auf die Schlafenszeit geht, dann wieder versuchen müssen, hier auch in Leipzig dann uns irgendwie noch einigermaßen kompatibel zu halten.
Herr Schütze, wie erleben Sie das denn in Leipzig? Wird viel gebaut bei Ihnen im Viertel?
Viel zu viel und zwar könnte jede Baumaßnahme und jede Funktionsfläche auch eine Quelle einer Fürsorglichkeit für maximale Begrünung beziehungsweise auch sich, dass die Natur mitgärtnern kann, also auch mit investieren darf. Mhm. Und das würde heißen, dass man es Richtung Wald ruhig wachsen lassen kann. Mhm. Überall eigentlich Also das heißt, also dass jetzt also eine Koexistenz zwischen dem der Funktion der Fläche und als Raum, aber auch für Grün eben und dem monofunktionalen Platz, also dass Fläche nicht mehr monofunktional ist. Und das würde eben dann heißen, dass eben die Flut nicht in Gang gesetzt wird und dass es mit nebeneinander verschiedenen Absichten existieren können.
Und Sie haben, Herr Schütze, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, Sie haben das schöne Wort Fürsorglichkeit gewählt. Herr Knieling, Sie haben ein anderes Wort, Sie sind nicht ganz so emotional unterwegs wie Herr Schütze, sondern Sie sagen, es geht aber in die gleiche Richtung. Wir müssen aus unseren Städten keine Glutöfen mehr machen, sondern wir müssen grüne und graue Infrastruktur in Einklang bringen. Was heißt das? Das will Herr Schütze auch, aber er nennt es Fürsorglichkeit und er setzt sehr auf Grün.
Ja, ich finde zunächst ganz interessant und hervorragend, was Herr Schütze anspricht, das Thema Grün als Bewegungsraum in Städten. Ich denke an Leipzig, Sie haben ja diesen sehr schönen Stadtwald mit dem Auwald auch, wo man sieht, wie eine Stadt durch so eine große Grünfläche sehr an Qualität gewinnen kann. Manche Städte in Deutschland haben das, Hannover beispielsweise, auch in Teilen Hamburg, aber das auch tatsächlich als Qualität zu sehen für das Thema zum Beispiel Hitzevorsorge, dass man solche Räume aufsucht und dort nach Kühlung sucht und auch nach Bewegung. Auf der anderen Seite, was Sie ansprechen, diese Multifunktionalität oder Sie haben gesagt, die Monofunktionalität aufbrechen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort, was wir bisher noch nicht thematisiert haben. Wenn wir über Klimaanpassung sprechen, dann lohnt es sich zu schauen, können wir beispielsweise Grünflächen nutzen, um dort gleichzeitig Regenwasser zu speichern. Herr Scheich hatte das vorhin schon angesprochen, dass man quasi das Regenwasser doch auch direkt in der Stadt halten kann, in der Schwammstadt, indem man es in die Grünflächen einleitet. Man kann es aber auch noch gezielter regelrecht als Regenwasserrückhaltebecken nutzen. Beispielsweise gibt es in Hamburg Regenwasserspielplätze als erste Pilotprojekte, die man so plant, dass dort quasi der Spielplatz in einer Art Mulde liegt, die dann im Starkregenfall als Regenwasserrückhaltebecken genutzt werden kann. Und dafür gibt es mittlerweile eine Reihe von Beispielen in Städten. Gerade auch Kopenhagen hat nach einem verheerenden Hochwasserereignis vor einigen Jahren angefangen, die Grünflächen in diese Richtung umzubauen. Und damit hat man so eine Mehrfachnutzung. Und das ist natürlich geschickt. Man wertet damit die Bedeutung der Grünflächen noch auf, schützt sie auch vor anderen konkurrierenden Nutzungen, weil man sagt, das ist jetzt auch noch eine wichtige Regenwasserrückhalte-Grünfläche und kann sie natürlich für Naherholung und auch für Biodiversität gleichzeitig nutzen. Also Multifunktionalität oder Multikodierung, wie es manchmal heißt, das ist eine ganz interessante Strategie für die Klimaanpassung.
Eine interessante Strategie ist natürlich auch die Entsiegelung. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Herr
Knieling. Ja, im Grunde genommen, wenn wir uns Städte heute angucken, dann sind die ja gewachsen aus einer Autostadt, aus einem Autostadtleitbild der 60er, 70er Jahre. Man hat also damals in der Begeisterung, Euphorie des neuen, der neuen Mobilität viele Straßenräume sehr voluminös gebaut. Also große Straßen, große Parkplatzflächen. In Kopenhagen hat man beispielsweise mal in einem Quartier versucht zu analysieren, braucht man das eigentlich noch? Und dann kam heraus, für die Funktionalität, also das, was die Straße bringen soll, für Autos einen Fahrraum zu bilden, könnte man auf 25% der versiegelten Fläche verzichten. Also Asphalt raus, Grün rein. Und dann haben die dort eine Planung gemacht, wie dieser Stadtteil dann entsprechend begrünt, umgestaltet werden kann. Und ein enormer Gewinn an Qualität, an Lebensqualität, aber auch an Qualität für Klimaanpassung und wiederum für Natur, Pflanzen und Tiere. Und das 25% der Fläche müssten dafür entsiegelt werden und stünden dann aber nach dieser Analyse zur Verfügung für Entsiegelungsmaßnahmen. Also das ist im Grunde genommen ein Ansatz, da müssen wir unbedingt ran. Ist nicht einfach in der Umsetzung, aber hier besteht eine große Möglichkeit, unsere Städte deutlich attraktiver und auch klimaangepasster zu machen.
Herr Schütze, ganz herzlichen Dank für diese Impulse aus Leipzig. Da müssen wir ran, Herr Knieling, haben Sie gesagt. Gibt es eigentlich, Herr Scheich, bei den Bürgerversammlungen oft auch Klagen über die Langsamkeit? Also man sagt immer wieder, da müssen wir ran, darum müssen wir uns kümmern, dafür müssen wir Konzepte entwickeln. Das hören wir aber schon seit vielen Jahren. Merken Sie, dass die Bürger unruhig werden?
Also bei uns tatsächlich gibt es auch solche Stimmen, aber da wir das Thema ja jetzt nun schon seit 2011 eigentlich im Fokus haben und viele Themen schon bearbeiten, ist es nicht so ausgeprägt und man darf nicht vergessen, es gibt auch die anderen Stimmen, selbst in Freiburg, die sich eben genau, was Herr Knieling beschrieben hat, den Weg gehen wir auch, um die Mobilitätswende einzuleiten, dem Auto ein Stück weit Fläche zu entziehen an den Stellen, dem Radverkehr, dem Fußverkehr und natürlich all dem, was wir jetzt heute diskutieren, dem mehr Raum zu geben. Aber es gibt eben auch Menschen, die das nicht so gut finden und die halt ihren Parkplatz nach wie vor gerne haben wollen und wo man auch solche Stimmen häufig hat auf solchen Bürgerversammlungen.
Aber ich denke, wir sind da. Wie ist das verteilt? Haben Sie 70%, die sagen, super, dass wir rangehen, dass wir uns mit Projekten dem Klima anpassen und 30%, die traurig darüber sind, dass sie keinen Parkplatz mehr haben? Oder ist es umgekehrt? Wie ist die Gewichtung?
Ja, also statistisch überprüft haben wir es noch nicht, aber das kommt dem, glaube ich, sehr nahe, was Sie beschreiben. Und Gott sei Dank haben wir wirklich den Großteil der Bürgerschaft hinter uns. Man muss aber natürlich immer wieder erklären, warum wir diesen Weg gehen und warum wir auch diesen Weg gehen müssen, weil wir haben ja keine Alternative, weil trotz unserer wichtigen Maßnahmen im Bereich Klimaschutz kennen wir ja schon die Entwicklungswege, die wir einschlagen, leider über die Modelle und wir müssen uns um die Klimawandelanpassung kümmern. Da gibt es ja auch Studien zu, dass die Kosten, die wir in Klimawandelanpassung investieren, um Vielfaches kleiner sind als die, die wir den Folgen ausgesetzt sind, wenn wir nichts tun. Und genau das ist unsere Prämisse. Und eben zum Thema Schwammstadt, habe ich schon gesagt, sind wir da dran, insbesondere auch mit der Multikodierung. Und dann ist natürlich, was der Herr Schütze vorher angesprochen hat, ein großes Thema. Auch in Freiburg. Wir sind nicht nur Schwammstadt, sondern wir sind auch Schwarmstadt. Das heißt, wir sind sehr attraktiv für Zuzügler, insbesondere die jüngere Generation, die gerne nach Freiburg kommt. Wir haben Bevölkerungsprognosen zwischen 8% Zuwachs in den nächsten 30 Jahren bis zu 18% Zuwachs. Und wir haben schon einen neuen Stadtteil thematisiert. Wir haben aber auch einige Entwicklungsprojekte für bezahlbaren Wohnraum in der Stadt, wo naturgemäß natürlich auch Flächen versiegelt werden müssen. Die Kunst ist das, was Herr Knieling gesagt hat, mit einer cleveren Planung möglichst grau, grün und blau bei uns zu verbinden. Und das heißt an sich, wenn man eine bauliche Entwicklung macht, muss man auch immer die Grünflächen aufwerten, ja. Grünflächen neu schaffen und hier vorankommen.
Aber die Kunst ist natürlich auch Tempo da reinzubringen und die Zeit bzw. das Tempo ist offenbar auch ein Thema für Regina Fei, die uns aus Berlin anruft. Schönen guten Morgen, Frau Fei.
Ja, guten Morgen. Schön, dass es geklappt hat mit dem Reinschalten. Ja, ich bin in Berlin seit ungefähr 30 Jahren und ich erlebe in dieser Stadt, wie schwerfällig sie ist im Umsetzen der ganzen bekannten Möglichkeiten, von denen wir jetzt die ganze Sendezeit schon wieder reden. Es gibt Messen, es gibt Verbände, es gibt Initiativen, aber es wird keine Massenwirkung. Wir sehen einen Massenwohnungsbau ohne Begrünung, ohne Solar. Wir sehen massenalte Bauten, wo das nicht passiert. Wir sehen kein Aufbrechen von wir sehen kein Aufstocken von Parkhäusern und Wohnungen darüber. Einkaufsrichtung und Wohnung darüber und so weiter. Wird diese Bevölkerung und diese Politik aus der Not herausgezwungen? Wie kriegen wir diese Work-Life-Balance-Verhaltensweise von den Bürgern, dass sie nicht für solche Arbeiten körperlich mehr arbeiten müssen, damit das überhaupt geschafft werden kann, in dem Tempo, was jetzt nötig ist? Wie soll das umgesetzt werden? Weil die Einzelinitiativen, die wir haben in unserer fast 4 Millionen Stadt, reichen ja bei weitem nicht. Wir haben das Glück, Berlin ist sehr grün. Aber die Erhaltung sehe ich auch an vielen Seiten gefährdet, weil eben geschaffen wird, aber nicht werterhalten wird, gepflegt wird oder dann falsch gepflegt wird, dass es abstirbt. Wir sind gerade bei der Geobag weggezogen aus diesem Grund. Jetzt, wo wir wohnen in der Genossenschaft, läuft das fantastisch. Aber das sind eben Einzelbeispiele, wo es gut läuft. In der Masse läuft es nicht so. Wie will die Politik, wie soll die Gesellschaft dazu bewegt werden, dass das besser geht? Seit 30 Jahren sehe ich das nicht in dem Tempo, wie es nötig ist.
Herr Knieling, wie ist das in Hamburg? Also Herr Scheich hat ja schon, das darf ich mal sagen, geschwärmt von Freiburg. Da läuft es ja, da läuft es schon lange gut. Da sind Politik und Bürgerschaft, ziehen da wirklich an einem Strang und das auch schon seit einiger Zeit. Wie ist das in Hamburg?
Ja, ich bin ja gleichzeitig in Hamburg auch stellvertretender Vorsitzender des Klimabeirats, wo wir den Senat beraten. Und Sie haben völlig recht, Frau Fey, wir bewegen uns da in einem Feld, was auch, man kann immer sagen, ist die Flasche halb voll oder ist sie halb leer? An einem guten Tag sagt man halb voll, es passiert schon viel. An einem schlechten Tag sagt man halb leer, weil man das Gefühl hat, es müsste viel mehr passieren. Aber wenn man mal zurückguckt, vor 10 Jahren waren, obwohl viele der Themen schon bekannt waren, trotzdem diese nicht so hoch auf der Agenda, auf der Wichtigkeit in politischen und in planerischen Prozessen. Also aus meiner Sicht würde ich es etwas positiver beschreiben, dass durchaus schon deutlich mehr passiert. Herr Scheich hat das auch angesprochen, bei neuen Planungen werden viele dieser Aspekte doch deutlich wichtiger genommen als noch vor 10, 15 Jahren, haben eine höhere Bedeutung. Neuere Planungskonzepte für Quartiere versuchen sehr viel zu integrieren. Ob das dann nachher in der konkreten baulichen Umsetzung immer 100% gelingt, ist sicherlich noch eine zweite Frage. Aber Sie haben natürlich ein großes Thema angesprochen, was uns Schwierigkeiten bereitet. Und Herr Scheich hat es auch gerade mit der Schwarmstadt genannt. Es wird nach wie vor sehr viel Wohnungsbau betrieben, was ja auch von der Nachfrage her berechtigt ist. Der Wohnungsbau führt einerseits zur weiteren Versiegelung. Großer Konflikt mit Fragen der Klimaanpassung, des Stadtgrüns. Wie können wir den Grünanteil erhalten? Und die Qualität dieser Neubebauungen, das haben Sie ja auch angesprochen, lässt zum Teil sehr zu wünschen übrig, weil man unter diesem Druck, Wohnungen schaffen zu wollen, einiges dann über Bord wirft an Ansprüchen. Und das ist sicherlich eine Problematik. Und ich kann nur sagen, da müssen wir sowohl politisch als auch fachlich, planerisch, als auch natürlich insbesondere aus Sicht der Bevölkerung dran arbeiten. Druck machen, immer wieder das Einfordern, deutlich machen, dass uns diese Dinge wichtig sind, persönlich oder auch fachlich aus den unterschiedlichen Perspektiven. Das ist, glaube ich, einfach weiterhin nötig.
Springen wir mal zu den Deichen. Die fallen mir jetzt gerade ein, Herr Knieling. Also oft wird auf den Flächen hinter den Deichen gebaut, zusätzlich zu den Häusern, die da sowieso schon stehen. Wie wird denn dann so ein Interessenkonflikt gelöst, wenn es darum geht, jetzt Flächen als Überflutungsmöglichkeiten für die Flüsse freizuhalten oder als Bauland auszuweisen? Würden Sie da sagen, Leute, irgendwann müssen wir Schluss machen und es einfach verbieten? Oder was ist da in Zukunft nötig?
Also es sind zwei Bereiche. Zum einen die bereits, also die normalen Überschwemmungsbereiche, die auch fachlich ausgewiesen sind, in denen darf nicht weiter gebaut werden. Das muss zukünftig eine Maßgabe sein, denn durch das Bebauen dieser Überschwemmungsbereiche verstärken wir die Flut in den Unterlauf des Flusses und haben dann dort diese Probleme, wie wir sie im Ahrtal oder in anderen Bereichen, in der Elbe zum Beispiel, in den letzten Jahren erlebt haben. Hinter den Deichen wird ja momentan, um diese Überflutungsflächen zu vergrößern, es wird überlegt, kann man die Deiche rückverlegen in vielen Bereichen? Also kann man diese Überflutungsflächen vergrößern? Lange Zeit hat man versucht, die Deiche relativ dicht an die Gewässer zu stellen, an die Flüsse, um viel Fläche dahinter zu haben. Für Landwirtschaft, für Wohnungsbebauung und so weiter. Heute sagt man, nein, wir müssen den Flüssen wieder mehr Platz geben. Andere Länder wie die Niederlande machen das massiv. Die haben ein großes, ein milliardenschweres Programm aufgelegt, mehr Platz für die Flüsse, mehr Raum für die Flüsse und versuchen, Deiche rückzuverlegen. Wenn man das macht, hat man natürlich den Konflikt mit den anderen Flächennutzungen und muss da Lösungen finden, muss die Flächen rauskaufen oder entsprechende Entschädigungen zahlen, damit wir wieder mehr Platz für diese Überschwemmungsereignisse haben.
Frau Fey, vielen Dank für den Anruf aus Berlin. Weil wir über Klimaanpassung reden, also auch über die aktuelle Studie der Deutschen Umwelthilfe. Zu viel Grau, zu wenig Grün. Das ist die Bilanz zum Zustand unserer Städte. Herr Scheich, besonders schlecht schnitten Städte im Süden Deutschlands ab, konkret Ludwigshafen, Heilbronn, Regensburg, Worms, Mainz, Ludwigsburg, Ingolstadt. Aber, jetzt kommt das große Aber, als vorbildlich hat die Umwelthilfe zum Beispiel eingestuft Detmold, Ratingen, Potsdam, Jena und Hattingen. Können Sie was zu einer dieser Städte sagen? Warum sind die so vorbildlich? Was macht zum Beispiel Potsdam?
Na, Potsdam hat halt einen sehr großen Grünflächenanteil, außerdem auch einen großen Waldbestand, der so mit in die Stadt reingeht und hat dadurch natürlich auch, ich sag mal, mit der Randlage zu Berlin und mit Brandenburg auch eine relativ große Fläche. Wenn man das jetzt mit den Städten in Süddeutschland vergleicht, ist immer schwierig zu verallgemeinern, aber ist es halt oft so, dass so die Bevölkerungsdichte dann größer ist, dass man auf eine geringere Fläche konzentriert ist und dass offensichtlich halt auch, sage ich mal, in der Nachkriegszeit Entscheidungen getroffen wurden. Wir hatten schon das Thema Vorrang für das Auto in Zeiten 50er, 60er Jahre und stadtplanerische Entscheidungen getroffen wurden, die mehr zur Versiegelung tendierten. Gleichzeitig haben wir diesen Effekt, dass diese Städte im Süden, sage ich jetzt so, auch eher wirtschaftlich prosperiert haben, natürlich auch mit einem relativ großen Industrieanteil etc., wo natürlich zusätzlich nochmal eine Versiegelung reinkommt. Wenn ich jetzt uns anschaue, wir haben eine gelbe Karte bekommen beim Versiegelungsanteil von der Umwelthilfe und eine grüne Karte beim Grünvolumenanteil, spiegelt es, obwohl das nur zwei Indikatoren sind und man da immer, wie gesagt, jeden Einzelfall betrachten müsste, womöglich, da wurden Satellitenaufnahmen genommen. Wir haben oft Luftbilder im Einsatz, aber grundsätzlich spiegelt es so diese letzte Geschichte zu Freiburg ganz gut wider, dass wir versucht haben, mit einer sogenannten doppelten Innenentwicklung, nämlich nicht so sehr nach außen zu wachsen, sondern das Bevölkerungswachstum eher mit einer Schaffung von Wohnraum in der Innenstadt aufzunehmen, beziehungsweise im Stadtkern und gleichzeitig aber auch was für die Grünflächen zu tun. Das ist so diese doppelte Entwicklung und es spiegelt es relativ gut wieder.
Also die Umwelthilfe hat, ja, die Umwelthilfe, das nochmal zum Hintergrund, hat Satellitendaten auswerten lassen und Flächenversiegelung und Grünausstattung verglichen von 190 Städten, die mehr als 50.000 Einwohner haben. Und dazu gehört eben auch Detmold, vorbildlich, Herr Knieling. Kennen Sie Detmold in Ostwestfalen-Lippe?
Ja, durchaus. Ich habe in der Gegend auch mal gewohnt. Man sieht an den Städten, die sehr gut dastehen, wie Herr Scheich das auch schon sagte, dass da oft auch einfach eine besondere historische Situation der Stadtentwicklung vorlag, dadurch viel Grün in den Städten vorhanden ist und davon profitieren die jetzt natürlich. Und das ist aber auch natürlich ein Auftrag, das weiterzuführen. Dort wurde ja auch das Grünvolumen thematisiert, also unter anderem der Anteil von großvolumigen Bäumen, weil ein großer Baum hat mehr Wirkung, als obwohl die Fläche gleich ist zu einer Rasenfläche, hat er aber für die Kühlung natürlich viel mehr Wirkung, sodass sie versucht haben, das auch mit einzubinden. Und da hat eine Stadt wie Detmold Vorteile. Kritisch gesehen werden zwar einige dieser süddeutschen Städte, wie gerade Mannheim, Ludwigshafen zum Beispiel, die Herr Scheich nannte, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich auch gleichzeitig ein wichtiger Hinweis für die, in dem Bereich mehr zu tun. Und ich würde das durchaus positiv aufgreifen. Wir haben mit Mannheim auch ein Forschungsvorhaben die letzten 5 Jahre zusammen gemacht zur Klimaanpassung, zum Klimaschutz. Und ich war schon beeindruckt, dass man dort wirklich sehr bemüht ist, sehr bestrebt ist, in dem Bereich mehr zu machen, weil man sich einfach gerade dieser Hitzeproblematik sehr bewusst ist und dort auch das historische Stadtbild, die historische Stadtstruktur erstmal nicht so gute Voraussetzungen bietet, weil es sehr stark halt zugebaut ist in diesem besonderen Stadtmuster. Aber das ist jetzt eine Aufgabe für die nächsten Jahre und ich glaube, durch diesen Hitzecheck, ein ganz wichtiges, interessantes Instrument der Umwelthilfe, kann man auch die Stadt unterstützen in ihren Bemühungen.
Ulrich Weller ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen, Herr Weller. Herr Weller geht jetzt erstmal quer durchs Wohnzimmer.
Ja, Ulrich Weller gesagt.
Hallo?
Wie süß. Das ist aber gut, dass Sie einen Assistenten haben, Herr Weller.
Genau.
Guten Morgen.
Ja, ich habe es im Radio gehört, musste aber noch zum Telefon rennen.
Ja. Herr Weller, wie schaut es aus bei Ihnen? Sind Sie in Initiativen drin, in Bürgerinitiativen oder wie sind Sie aktiv bei der Klimaanpassung dabei?
Ja, ich war bis vor kurzem richtig aktiv in einer Bürgerinitiative, die ja auch durch die Presse bekannt geworden ist. Vielleicht also jedenfalls hier in Berlin, in Pankow, durch ein Wohnungsbauprojekt, was seit 5 Jahren ungefähr oder vor 5 Jahren realisiert werden sollte schon. Und ja, da gibt es eben, ich musste nur lachen und deswegen, das war auch der Impuls, weshalb ich dann angerufen habe, dass ich eben, dass die Fakten alle auf dem Tisch liegen. Der Kollege sagte vorhin, man müsste 25% der städtischen Flächen entsiegeln und die Berliner Politik hat sich vorgenommen, 1% pro Jahr zu entsiegeln, hat sich die Berliner Politik also in ihr Programm geschrieben. Und es passiert ja de facto genau das Gegenteil. Also ich musste ja ein wenig an Weihnachtsmann denken. Das ist einfach nicht, es liegt alles auf dem Tisch und trotzdem passiert es nicht. Nicht? Und man hat versucht eben das Problem des Wohnungs, das steht immer in diesem Dilemma mit dem Wohnungsbau. Und das lässt sich, das ist halt auch ein Märchen, dass man denkt, mit Wohnungsbau löst man das Wohnungsproblem, also mit Neubau. wird man das Wohnungsproblem nicht lösen in einem begrenzten Stadtraum. Es ist einfach nicht möglich. Es ist eine begrenzte Fläche und es steht Lebensqualität gegen sozusagen mehr Wohnungen. Und da steht eine große Wirtschaft dahinter, die daran viel verdient. Das sind die beiden, das ist das Dilemma.
Und aber da stehen natürlich auch Menschen hinter, die händeringend eine Wohnung suchen.
Absolut, aber es gibt eben begrenzten Wohnraum. Und deswegen ist eben die Frage, mehr Menschen in die Stadt holen gegen Lebensqualität in der Stadt. Das muss man einfach beantworten, diese Frage, oder sich klar positionieren. Wollen wir das jedem hier eine Wohnung anbieten in Berlin, was sowieso ja nicht geht, aber mehr Menschen anbieten? Oder wollen wir den Menschen, die hier leben, das ist es ja eben auch, also hier werden auch die Leute, die hierher ziehen wollen, ausgespielt gegen die, die hier leben. Das ist ja auch kein guter Ansatz.
Ja.
Und ich finde, dass die Menschen, die hier leben, ja, also auf jeden Fall ein großes Recht haben darauf, dass man ihre Lebensqualität berücksichtigt.
Das bedeutet aber, Herr Weller, ausweichen auf die Fläche und die dann wiederum so attraktiv wie möglich machen, damit auch wirklich Menschen davon von der Infrastruktur her alles haben, was sie auch in der Stadt haben. Richtig? Oder was ist die Alternative?
Naja, man muss den Menschen klar machen, dass nicht jeder in Berlin wohnen kann, zum Beispiel als Berlin. Mhm. Und es gibt ja auch schlaue Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Die haben einen großen Wohnungsleerstand in Deutschland. Es gibt über 1 Million leerstehende Wohnungen. Das wissen viele gar nicht. Natürlich in Städten und in Gegenden, wo es jahrzehntelang nicht so attraktiv war zu leben, auf dem Land, in kleineren Städten. Und das wäre doch aber wichtig zu kommunizieren. Ich habe selbst ein Jahr nicht in Berlin gewohnt, in Magdeburg. Und habe es dort erlebt, wie die Situation war, mit einer Familie zum Beispiel eine Wohnung zu suchen. Das war halt, ich konnte mir die Wohnung aussuchen. Ich hatte 3 Wohnungen zur Auswahl und konnte mich für eine entscheiden. Man muss den Menschen auch klar machen oder einfach auch aufführen, es gibt auch andere schöne Orte, wo man leben kann. Und das hat auch viele Vorteile. Mhm. Und Berlin ist sicherlich zieht es viele junge Leute an und hat auch viel zu bieten. Aber es wird vielleicht auch ein Hype drum gemacht und da steht dann doch schon wieder die Wirtschaft, die Bauwirtschaft und die Wohnungswirtschaft, die davon natürlich auch profitieren.
Ja.
Ich habe nichts dagegen, dass jemand, der eine Wohnung kauft und die vermietet, da dann irgendwie sich sein Alter vorsorgt, für sein Alter vorsorgt oder so. Das ist alles in Ordnung. Es kann auch jemand daran verdienen. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Aber wie aggressiv so eine Wohnungsbaugesellschaft hier vorgeht, um so ein Wohnungsbauprojekt durchzuziehen, das ist schon gegen die Bürger. Also ja. Hier findet gar keine Bürgerbeteiligung statt und so weiter. Ja. Das ist schon nicht das, wie ich mir Leben in einer Stadt vorstelle.
Herr Weller, bevor Herr Knieling und Herr Scheich antworten, mich interessiert noch, sind Sie noch bei der Bürgerinitiative in Pankow dabei?
Nicht mehr aktiv.
Okay. Nee, nicht mehr. Mhm. Herr Knieling.
Ja, also Herr Weller spricht natürlich ein ganz zentrales Thema an, was für die Klimaanpassung, aber auch für die Lebensqualität der Städte in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung und auch an Problematik gewinnen wird. Der Zuzug in die Städte und damit der verengte Wohnungsmarkt dort. Und dass Neubau in den Großstädten zunehmend an Grünflächen rangeht. Strategien, die diskutiert werden, sind zum einen Umbau, also andere Gebäude, die zum Beispiel Bürogebäude, die nicht mehr in der Form genutzt werden, in Wohnungsbau umzubauen oder andere Flächen, die bereits genutzt sind, zu bebauen, also Gewerbeflächen, die nicht mehr gebraucht werden oder Verkehrsflächen, sodass man hier einfach kein Grün versiegelt zusätzlich. Da gibt es schon Flächenpotenziale in allen Städten noch, aber die sind natürlich nicht so leicht zu erschließen, wie einfach mal eine Grünfläche zu bebauen, ein bisschen aufwendiger. Und auf der anderen Seite müssen wir auch diskutieren, brauchen wir so viel Fläche pro Person zukünftig tatsächlich für unsere Wohnung? Also momentan haben wir da immer noch eine recht große Wohnfläche pro Person und die könnte auch unter dem Stichwort Suffizienz, also mehr Genügsamkeit diskutiert werden. Wie kann man da vielleicht zu besseren Lösungen kommen, auch im Bauen, dass man die einzelnen Wohnungen quasi kleiner halten kann durch zum Beispiel Gemeinschaftsnutzung, Sharing, also Teilen von gemeinschaftlichen Räumen, vom Gästezimmer, vom Arbeitsraum und so etwas, dass man das gemeinschaftlich in einem Gebäude nutzt. Auch dazu gibt es schon gute Modelle, beispielsweise in Zürich, aber mittlerweile auch in Deutschland eine ganze Reihe von Ansätzen. Also da muss man unbedingt hin und deswegen weist Herr Weller auf einen wichtigen Punkt hin, Klimaanpassung, Extremwettervorsorge ist nicht ein isoliertes Thema, sondern muss sehr in der Gesamtheit mit anderen Fragen gerade des Wohnungsbaus betrachtet werden. Nur dann wird dann Schuh draus. Und es zeigt aber auch, wie kompliziert und auch politisch konflikthaft das Thema ist.
Herr Schreich.
Ja, ich kann Herrn Weller auch sehr gut verstehen. Und gleichzeitig muss man dazu sagen, die Städte holen die Menschen nicht zu sich, sondern die kommen. Und was bei uns dazu führt, dass wir die höchsten Wohnungspreise, Mietpreise haben mit München zusammen. Und jetzt muss ja so eine Stadt auch funktionieren, müssen ja auch Pflegekräfte hier, deren Einkommen vielleicht nicht so hoch ist, hier eine Wohnung finden, damit so eine Uniklinik funktioniert etc. Also das ist erstmal der eine Punkt. Der andere Punkt, was Sie angesprochen haben, Frau Steinhauer, dass man dann auf die grüne Wiese geht. Wir haben das mal bilanziert, wenn man jetzt diesen neuen Stadtteil, der wirklich sehr optimiert, auch sehr verdichtet gebaut wird, genau das, was Herr Knieling gesagt hat, wenn man das jetzt auf die umgebenden Gemeinden übertragen würde, dann käme da am meisten Reihenhausbau, ein Familienhausbau, also würde viel mehr Fläche letztlich versiegelt werden, um die gleiche Anzahl von Menschen unterzubringen. Und denken Sie auch an die ganze Mobilität, die dadurch verursacht wird. Ich kann aber Herrn Wähler beipflichten, und es ist ein Auftrag für die Politik, sich mehr um die ländlichen Räume zu kümmern und die Attraktivität dort. Dort gibt es die Möglichkeit. Wir haben hier auch im Schwarzwald vielleicht nicht so gravierend wie im einen oder anderen Landstrich im Osten, aber auch einen extremen Bevölkerungsschwund, dass dort auch Infrastruktur in Frage steht. Und sich um dieses Thema noch besser zu kümmern, um Menschen dort zu halten erstmal und wieder attraktiver zu werden. Aber es ist natürlich in gewissen Bereichen auch ein Wunschdenken, weil man halt die Leute wollen ja nicht nur leben, irgendwo eine Wohnung haben, sondern sie brauchen ja auch ein Einkommen und sie brauchen auch eine Infrastruktur. Und das ist halt das Thema Schwarmstädte, die halt über ihr Kulturangebot, über Gesundheitsdienstleistungen etc. natürlich so attraktiv sind. Allein bei uns in unserem Mehrfamilienhaus sind zwei Seniorinnen bzw. ein Seniorenpaar eingezogen aus anderen Teilen Deutschlands, weil sie nach Freiburg gekommen sind, weil es hier so gut ist mit der Gesundheit und weil es so tolle Angebote gibt bei der Kultur. Also man darf das nicht unterschätzen, die Menschen kommen. Und aber ich kann nur unterstützen, was Herr Knieling sagt. Wir müssen natürlich das Thema Klimawandelanpassung in allen Planungen viel besser auf dem Schirm haben, Synergien nutzen. Also wir müssen unsere Städte umbauen, Thema Wärmewende, Stromwende. Wir müssen an den Bestand auch ran und da immer Bäume, Grünflächen mitzudenken, wenn wir sowieso Wärmeleitungen verlegen müssen für eine klimaneutrale Stadt in Zukunft. Und natürlich im Thema Neubau machen wir schon sehr viel und wir müssen die zentralen Flächen offen halten.
Herr Weller, vielen Dank für diesen letzten Impuls aus Berlin. Ich habe irgendwo bei Ihnen gelesen, Herr Knieling, dass Sie gesagt haben oder dass Sie sagen, wir werden uns nicht an alles anpassen können. Wir müssen es schaffen, die Emissionen zu reduzieren. Das vielleicht nochmal als Schlusssatz und ein allerletzter Satz zum Klimaanpassungsgesetz, Herr Knieling.
Ja, vielleicht nur ganz kurz. Zum einen, das ist natürlich wichtig, wenn wir über Klimaanpassung reden, müssen wir uns klar sein, Klimaschutz, also Verminderung der Emissionen, Verminderung des Klimawandels muss das übergeordnete Ziel sein. Das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren und da muss alle Anstrengungen hingehen. Ich will aber auch kurz noch sagen, wir sollten das Thema Klimaanpassung positiv angehen. Da fand ich das Beispiel von Frau Kranich sehr schön, dass sie sagte, Patenschaften für Bäume als positives Thema, regelrechter Wettbewerb, auch Wettbewerb um schöne Gestaltung von solchen Flächen. Das bringt einfach viel mehr Verantwortungsbewusstsein und auch überhaupt Bewusstsein für das Thema. Und da spielen auch die Umweltverbände, BUND, der NABU, eine ganz wichtige Rolle, die in den Städten wichtige Arbeit für das Thema Klimaanpassung auch schon seit Jahren machen. Also daran sollten wir ansetzen. Und ich glaube, die Aufgabe ist groß, aber mit solchen vielfältigen auch Ansätzen von unten und gemeinsam mit politischen Bestrebungen kann man in den nächsten Jahren hier doch deutlich vorankommen.
Dankeschön, Jörg Knieling. Dankeschön, Harald Scheich. Dankeschön allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen und uns erzählt haben, wie Klimaanpassung gelingen kann. Und Ihnen allen noch ein gutes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.